das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Zu Gast im Studio ist heute Christoph Schäfer, der jetzt gerade dabei ist, eine Verbindung nach Südafrika herzustellen, eine Telefonverbindung. Wir hoffen, die kommt zustande. In diesem Telefonat mit einem Mitglied der Recht auf Stadtbewegung. Wir hören ihn im Hintergrund bereits, den Christoph. We are on air. How is it called in English hier? Die Knöpfe und so müssen wir jetzt betätigen. Und dann haben wir ihn direkt auf Leitung. Wir können dann auch tatsächlich sofort beginnen.
Okay, ich behalte den Hörer in der Hand.
Ja? Nö, den legst du einfach daneben. Okay. Und dann schalten wir Richard drauf. Telefonleitung ist geschaltet. Hier ist jetzt dein Mikrofon, Christoph.
Ah, okay. Richard, can you hear me?
I can hear you well.
Ah, wonderful. We can hear you also.
Good.
Oh, wonders of modern technology. Telephone.
It's very old technology.
It's a radio one.
Hey, my name is Werner, and I'm together with Christoph here. We are at the Freie Senderkombinat, free broadcast, und dann weiß ich nicht, war der auf...
Collective.
Kombinat. Ja, Kollektiv und Kombinat unterscheiden sich noch so ein bisschen.
We have pressing issues, Werner.
Christoph, ich begrüße dich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich. Hörerinnen und Hörer des FSK kennen dich aus dem Recht auf Stadt Zusammenhang hier in Hamburg und vor allem die Wünsche werden die Wohnungen verlassen und auf die Straßen treten. Das war, glaube ich, mal unsere erste gemeinsame Sendung auf
Schul. Stimmt, der Film läuft heute Abend im Pudel. Aber deshalb sind wir nicht da. Heute Abend, 9 Uhr, wer noch nichts vorhat. Richard, Werner just mentioned that listeners might know me through the Right to the City context. And actually, I think we met in a way through a Right to the City context. And you are also in contact with a movement in South Africa with a very hard for me to say name. It's the Shack Dwellers Movement, and in English it's called it's Abalali Base Mjondolo.
Abalali Base Mjondolo.
Oh my God!
Residents of the Shack.
I'd need a couple of hours to, but it's not just a small. While Right to the City here in Hamburg is a nice basis organization and network of up to 50 initiatives, but very loosely organized. So when we have a meeting, there will be something between 10 and 50 people coming. I hear that the Shack Dwellers movement is much, much bigger in South Africa.
Yeah, there's more than 100,000 paid up.
Wow.
Oh my goodness. Yeah, that's impressive. The reason...
15 years of work to get there.
Oh, wow. But, okay. We met members of the movement 8 years ago, but maybe we go to the current topic. Actually, you wrote a fantastic Facebook post, which I translated to the German and reposted, and that was the reason why Werner contacted me, because actually the information about what happens at the moment in South Africa is it's zero here in Germany. It's on the news every night, but with zero information, zero analysis. And I think people have a totally wrong image of what this is about. Especially I got this impression after I read your post. So maybe we could go forward maybe start with a real prejudice that is here in Germany going on about the situation in South Africa. The ANC is still, I would say, in a liberal and left field, seen as a party that is progressive and the whole heroic past from the fight against apartheid is still prevalent and dominating the image of what kind of organization it is, which it doesn't seem to be anymore at all. And also people here say on the television, they say, with Zuma, the people, he still has a lot of fans amongst poor people, and that's the explanation of why people make these giant riots. Now, when we read your analysis, we get a totally different picture.
And just wait a little moment, please, Richard. ich versuche nochmal in eigenen Worten so eine kleine Zusammenfassung zu geben.
A short German sum up.
Ja. Wir haben in Südafrika ja erlebt, ab 1990, das offizielle Ende der Apartheid-Politik. Nelson Mandela als gewählter Präsident, eine Legende. Und haben dann über die Jahre aber auch wahrnehmen müssen, dass hinter der Apartheid auch eine soziale Apartheid sich verbirgt, die nicht aufgeholt worden ist, die nicht beseitigt worden ist, werden konnte. Das wollen wir hier uns nicht anmaßen zu beurteilen. Und ein friedlicher Übergang gleichzeitig die Folge gehabt hat, dass alte Herrschaftsverhältnisse transformiert weiter funktioniert haben, bis hin unter Jakob Zuma dann das streikende Arbeiter zusammengeschossen wurden. Die Hoffnung war, mit der Ablösung von Jakob Zuma als Präsidenten, der als sehr korrupt gilt, dass nochmal das Ruder sozusagen rumgerissen worden ist. Und jetzt hören wir halt von den großen Aufständen und Riots in Südafrika.
Mm. Shall I translate what you just said? No. Richard?
No, it's fine. And you know, with Afrikaans, I get the gist of the German. I mean, I'll miss some things, but I understand them.
Okay.
Well, the first thing is about the ANC. Without exception, every national liberation movement that waged a struggle against colonialism degenerated at some point. And they're out of power in Ghana or Algeria, well, in India. The difference is that across Southern Africa, those national liberation movements are in power. All of them are corrupt and repressive. The ANC has two primary factions. One is kleptocratic, very violent, and in certain, well, in one region of the country has a kind of ethnic chauvinism going on. The other faction is neoliberal and indebted to big capital. So neither of them have any emancipatory content anymore. In terms of the other question, Jacob Zuma was removed from office after real popular revulsion at the degree of corruption. You know, he ran a kleptocracy. He has a populist posture, and he's kept telling everyone, and his supporters have kept telling everyone that he's this popular figure. By every empirical measure, he's not. Votes cast, I mean, when they've tried to mobilize people to turn out, you know, in support of him in legal protests, it's a joke. I mean, they've got like 50 people or 10 people. Where he does have support is in that corrupt faction of the ANC, and particularly in and around the city of Durban, where there is an ethnic dimension to his support.
Mm-hmm.
But it's overwhelmingly in the party, not amongst the people.
Mm-hmm.
Now, there's been serious misreporting where these massive riots that have happened, the biggest in the country's history, much bigger than anything that happened under colonialism or apartheid, massive. They've been misreported as if they're pro-Zuma. They're not. What happened is that the contestation around the recent arrest of Jacob Zuma and his he's in prison right now, broke down a kind of elite consensus. It broke down aspects of the social order. And in the context of massive deprivation, massive hunger, 74% unemployment rate for young people, unemployment for everyone else, you know, in the high 40s, people took the moment to appropriate food on a massive scale. As far as I know, and I stand corrected on this, this is the biggest human, the biggest food riot that I'm aware of in human history. I mean, the scale of it is just staggering.
We learned from your paper, Richard, in the point four, that one of the reasons of this big riot had been the decision to stop the COVID grant. Die Kürzung bzw. Streichung der Covid-Zuschüsse für die Bevölkerung.
Yeah, could you tell us a bit, because we, you know, we are in this wealthy but weird COVID situation in Germany, which is in no way comparable. Maybe you could say a few words about the things that happened before April and afterwards, maybe.
Sure. South Africa had what many people said was the most stringent lockdown when COVID first arrived. People were confined to their homes, work was stopped. It was policed in a very authoritarian way with the police and the military. A number of people were killed by the police and the military. We are currently in the third wave, which is the worst so far. We've lagged way behind with the vaccination program. 3 million people lost their jobs in this context of mass unemployment in the first wave and the first lockdown. The state responded with a grant. So it's a payment received monthly to people who qualify. It's very small, to be around less than 20 euros probably a month. But it's enough to keep people from starving, to have at least one meal a day. And there's a huge program of austerity underway from the government. They've been cutting spending on housing and healthcare and education. There's big pressure to just cut budgets generally. And they decided the end of April to stop the COVID grant. And I think that obviously it compounded people's material conditions, which were already dire. But it also created a sense of a real abandonment and a sense of a social contract already fragile and limited, just being broken by the state, which everyone seems to think was an important factor in this extraordinary eruption that happened.
That's it's simply a fact that isn't even mentioned here in any news outlet, and it is gives a totally different picture, of course. You also mention in your text that at the beginning, or there was a kind of initial, how can you say? Yeah, it looks more like an insurgent coup d'etat-like preparing activity by an organization called MK, which used to be, as far as I understood, the militant organization underground of the ANC in the time of illegality. and in the time of apartheid, but I didn't know it still existed. Could you tell us about that and the connection to, let's say, certain form of criminality that happens in South Africa?
Yes.
Maybe we need a half word from Werner to explain in German.
Ja, vielleicht ganz kurz. Thema in dem Text, den Richard veröffentlicht hat, ist die Rolle des MK, des Umkhonto Wesizwe, Spear of the Nation, die Militärorganisation des ANC, die ich meine 1963 oder 64 gegründet worden ist und für den bewaffneten Kampf bereitstand, allerdings auch schon sehr schnell aufgeflogen ist unter der Apartheid-Regierung. Und in der Frage von Christoph geht es jetzt darum, die aktuelle Rolle des MK sich anzuschauen.
Ja. Thanks, Werner.
So, I mean, that's an accurate and good summary. Of course, at the end of apartheid, the different armed forces, including MK, the armed forces in the Bantustans, which were set up as segregated, dominated spaces for African people, and, of course, the apartheid military, were brought into one military. MK stopped existing as an armed force, but there was a veterans association, which, of course, is permissible in a democracy. But what's happened in recent years towards the end of Zuma's period in office, when it became clear that he was under massive pressure, when the trade unions turned against him and so on, is that people claiming to be MK veterans, and I have to stress claiming because some of them, you know, are very young and, you know, they wouldn't even have been alive during the struggle. Mm. It's very similar to what happened in Zimbabwe, where people claiming to be war veterans are just plainly, just plainly couldn't be true because of their age. They've started to present themselves in a military way, you know, be in public in military uniforms and to engage in threats and in violence. In Durban, that violence has primarily taken the form of attacks in the streets on migrants from other African countries and from places like Bangladesh and Pakistan. No one quite knows exactly who's been behind the massive campaign of sabotage that has taken place in recent days, which is a separate phenomenon to the food riots, which has meant that cell phone towers, water infrastructure, electricity, substations, all of the kinds of infrastructure you need to store and distribute food, so shops, warehouses, trucks, have been destroyed in a kind of very effective and methodical way. Also, I just learned about half an hour before this call that a huge amount of ammunition that was en route in transport to the official military was stolen. So there's a strong sense in South Africa that Zuma's supporters had built some kind of capacity for organized violence, perhaps based on former MK people, but also possibly based on the intelligence services. When he was president, he packed the intelligence services with his people and vast amounts of money, millions of euros, went missing along with a lot of guns. It's enough money to keep paying people and to keep running a kind of independent intelligence operation. So that is not yet clear, but what is clear is that there's been incredible misreporting. It's not just in Germany. The Guardian in London has done exactly the same, where they've conflated these two things, the food riots and this campaign of sabotage. No one quite knows what the goal of that campaign of sabotage is. Hmm. Is it a coup? Is it simply to raise the stakes for the government if they try and, you know, prosecute people for corruption? No one quite knows what exactly the aim of all of that sabotage was, but it's been on an extraordinary scale too.
It sounds for me, to me, like a tragedy. And there is no sign of solution.
It's definitely a tragedy. And it's also a tragedy that there was no left strong enough to take up people's issues.
Yeah.
You know, we mentioned Abba Klali earlier, of 100,000 members. They've emerged as the key moral force after this. But they weren't a material force in that moment. Most of their members are women. In the state of kind of chaos, they weren't a material force. The trade unions were absent. There isn't a clear sense of how this situation can be resolved, because in the province where this has happened, the ANC rule, and the ANC there is significantly pro-Zuma. So how do you resolve this question? There are no real electoral alternatives for people. There just aren't. There's no progressive party on the ballot. We don't know if the national government feels they can deal with this decisively, or if they feel they don't have the strength, or they don't want to risk losing support in the second most populous part of the country. It does seem to be a mess. What has been encouraging today and yesterday, as the fires have started to die down, is that there are a lot of cases, always at a local level, where ordinary people organizing across race and class in many instances have got together and started projects of mutual aid and solidarity. It's not clear if those will grow, if they will gain some critical mass, if they will link up with each other, but it does show that there's a willingness from at least parts of society to try and build something better.
Thanks. Thanks, Richard. I think there's, of course, a lot more things that one could talk about, but I think that the main points are a bit more clear for us now. We'll have to lots of thanks to take the time in this absolutely, well, exciting is the wrong word. Aufregenden, nervenaufreibenden, unnerving times, to give us this short update and on our tiny, tiny news outlet here.
Yeah, but I think we are not still ready with our...
Ah, you have more questions?
No, some points of discussion.
Good.
Richard, we heard from you now that maybe I'm wrong, but there is hope in a way that people in base, in little communities, starting to begin with organizing themselves for solidarity, help each other, and maybe with a social perspective for the society. Is it right? Did I hear it right?
Yes. I mean, these are very tentative things that started like today and yesterday. Obviously, it's way too early to have any sense of what their trajectory might be. Yeah. So maybe by next week they won't exist. Yeah. The best case scenario, of course, is that they continue, that they cohere, they become some sort of what in German you would call a Basisbewirchen.
Yeah.
But it's not that now.
The only possibility which I can see in this situation What do you think? What in a left in a very rich country, which is Germany, what can we do from here?
Solidarity from the US, from the UK, from Germany in the past, with people who are organized in progressive formations, Austria as well, has been incredibly important in the past, particularly when people have faced repression. Abashali, which is this big movement, have had a number of their leaders assassinated. And right now they have their deputy president awaiting trial on a completely farcical, trumped-up charge of murder. Solidarity has really helped. The ANC, you know, like I said, it's got this kleptocratic faction and this neoliberal faction, but it still wants to enjoy the international respect in which it was held for many, many years. They do feel pressure when there are protests or even statements issued from the countries in which they used to enjoy support. Of course, the ANC had very strong support from the GDR, and some of its senior people speak German, and they've given their children German names and things like that. And of course, Germany is, you know, the most powerful economy in Europe. They would feel that. There's also other forms of support that have been very important, bringing grassroots activists to Germany, allowing them to speak to groups, progressive groups there, those kinds of things. And look, the last time Abashali faced very serious repression, 12 of their members, firstly they were violently attacked in one of the settlements and their leaders driven out and their homes destroyed. Following that, 12 of their members of an equally farcical situation were arrested, jailed for a long time, and eventually tried for murder. Now, when something like that happens, you need to get a lawyer. But none of the NGOs will support a movement with a lawyer for a criminal case. Their funding arrangements do not allow them to undertake criminal defense. With that case, the money was collected from ordinary German people to fund a lawyer. And, you know, in the end, we kind of didn't need the lawyer, because when the state had finished making its case, the judge said this is complete nonsense and threw it out. So our lawyer didn't really have to do anything. But, you know, you can't go into a trial without a lawyer.
No.
So I think there's actually a real debt to the ordinary German people who collected that money.
So we know something what we have to do here, Christoph.
Yes. Yeah. I would think I have no more questions at the moment. Thanks so much, Richard, that we could have this direct contact with you. It's a bit like suddenly having a voice in a desert. I didn't thought that this is still possible today, but there's such a discrepancy between what you told us and what the public media tell us.
Yeah.
So, thanks a lot, and we wish you all the best and keep us updated. We will follow you on the social media and try to call you again when we have...
Richard... Richard?
Yes, any time, and all the best with your work there. I mean, you know, the struggle is everywhere. So
thank you, Richard. But please, at the end, leave us a contact for the people which are listening. Website or other contacts where they can have informations for themselves. Do you...
Okay, there's two things I can recommend. One is publication, which, I mean, I have to be honest, I'm the editor of it. So, uh-huh. But it's called New Frame. It's newframe.com. So we're reporting on these things and analyzing them, uh-huh. Not on the weekend, but every weekday.
Uh-huh.
And I also would suggest that if your listeners are interested, they can follow Abahlali. Abahlali has a Facebook page, which they update regularly. They have a website, which is really just an archive of their press statements. But, I think both of those things would work.
Mm-hmm. Okay, wonderful.
Wonderful, yeah.
Yeah, we will tell that in German again.
Yeah.
And thanks a lot for having you. And
for your information, Richard, this broadcast which we make now, just now, it will be published on freie-radio.net. freie-radio.net. You are.
If you could perhaps send me
yeah.
We will do that. Yeah.
Okay.
And even if you've got the German translation, we can send it to our other German comrades.
Yeah. Yeah. Do and it's okay to you when we'll go that way. That it is would be possible to hear it again into the internet.
Sure.
It's a question of your security.
No, it's fine. I'm fine.
Okay.
Yeah, I'm fine.
Fine. Good luck, Richard.
Cool. Thank you, boss.
Bye. Thank you.
Bye.
Bye.
Bye-bye. Good Bye. Luck to you.
Thanks again. Bye.
Thanks.
Bye.
Bye. So, super.
Oh, wow. Christoph, ja. Was haben wir da gemacht?
Ja, sehr schön. Ist das jetzt noch on air?
Nee. Ja, wir reden jetzt on air weiter.
Ach so.
Du darfst. Ja,
ich dachte, da kommt jetzt Musik, aber wir können natürlich noch mal kurz vielleicht zwei, drei Dinge zusammenfassen,
ja,
die wir gehört haben.
Wir haben ja auch noch eine halbe Stunde fast Musik. Weiß ich nicht, sollen wir Musik einspielen zwischendurch oder wollen wir direkt weitermachen?
Wir können jetzt direkt weitermachen, wenn
ja,
du willst.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter.
Also ganz schnell würde ich gerne mal kurz diesen ganzen Part, den wir. Muss ich hier auflegen? Ja, ne?
Kannst du, musst du nicht, aber.
Diesen ganzen Part, den wir da hatten mit dem MK, du weißt sehr genau.
MK.
Du weißt sehr genau, was das für eine Organisation ist.
Naja, das ist. Es gab, ich meine, im Jahr 1963 das Sharpeville Massaker,
mhm.
ein ganz schlimmes Militär, ein ganz schlimmer Militärübergriff auf Demonstrationen der schwarzen Selbstorganisation mit über 60 Toten an einem einzigen Tag. Und daraufhin hat der ANC beschlossen, eine Abteilung aufzubauen für den bewaffneten Kampf. Das ist der MK oder in südafrikanischer Sprache Umkhonto weSizwe.
Ja.
Oder in Englisch Spear of the Nation.
Ja, jetzt hatte aber Richard aus der Gegenwart erzählt.
Ja.
Also im Prinzip hat sich das eigentlich aufgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt Veteranenorganisationen, aber tatsächlich gibt es vor allem Leute, die sich als Veteranen ausgeben, die teilweise aber viel zu jung sind, um je dabei gewesen zu sein. Apartheid ist jetzt 25, 26?
Nee, 1990.
Ja, 30 Jahre
30,
her.
30, ne?
30 Jahre ja. her. Und das ist sozusagen so ein Kontext von Zuma-UnterstützerInnen, Unterstützern wohl in erster Linie, aber UnterstützerInnen, die in eine Eskalationsstrategie zu verwickelt zu sein scheinen.
Ja.
Und was er uns eigentlich erzählt hat, war, das sind zwei völlig verschiedene, zwei unterschiedliche Konflikte im Gange. Da gab es schon eine längere Zeit her, vielleicht sollten wir das nochmal kurz wiederholen, was Richard da erzählt hat. Unter Zuma gab es einen starke Eingriffe in den Geheimdienst. Es gab, der durchsetzt wurde mit Zuma Numas eigenen Leuten. Es gab gigantische Geldmengen, die abgezogen wurden. Ja. Und dass das genug Geldmengen seien, hat uns Richard gesagt, dass man auch in so einer Krise noch Leute bezahlen kann, Zeug zu machen, ja. Dinge zu unternehmen. Ja. Ja. Und es sind auch große Mengen Waffen, Munition und so weiter beiseite geschafft worden, verschwunden. Das ist das eine, was da erzählt wurde. Und dann gibt es eben diese auffälligen Überfälle, wie er beschreibt, und zwar Überfälle auf die Infrastrukturen, die eigentlich die Versorgung des Landes mit Nahrung sicherstellen. Ja. Von Wasserleitungen über
Elektrizität,
Lastwagen. Ja. Es werden Autobahnen komplett unterbrochen und so weiter. Also es ist richtig. Und er hält diese zwei Dinge komplett auseinander. Das muss man, glaube ich, hier sehr klar mal so sagen. Also es gibt da auf der einen Seite Food Riots, also gigantischen Aufstand, wo die Leute, die eigentlich, das sind wirklich die Leute anscheinend, die komplett hängen gelassen wurden seit April. Gigantische Arbeitslosigkeit.
Riesige, er hat die Zahl von 74% Jugendarbeitslosigkeit genannt.
Genau. Und er meinte, dass bis April eine minimalste Unterstützung in der Covid-Zeit von $20 pro Kopf gezahlt wurde an viele Leute. Auch das wurde aber im April eingestellt und jetzt sehen die überhaupt gar keine Perspektive mehr und haben irgendwie die Situation eher so, wie soll man sagen, genutzt oder beim Schopf ergriffen und angefangen, sich selbst zu versorgen. Ja. Und dadurch kommen diese gigantischen Plünderungen, wo er sagt, das wäre möglicherweise der größte Hungeraufstand, nicht nur in
Menschengedenken, hat er gesagt.
Genau. Also es muss unfassbar große Ausmaße haben. Und dann passiert aber gleichzeitig was anderes, nämlich es gibt diese sehr gezielten Überfälle auf Infrastruktur, um das Land lahmzulegen.
Ja.
Und da hat er uns jetzt keine komplett klare sozusagen oder letztendlich schlüssige Begründung geben können, woher das jetzt ganz genau kommt.
Er wollte das auch nicht. Er wollte sich nicht festlegen. Dafür scheint es zu früh zu sein. Und dafür müsste wahrscheinlich eine gründlichere Untersuchung stattgefunden haben, um das wirklich ohne Verschwörungsgedanken dann wirklich analytisch aufzuklären, was da passiert. Ne?
Ja. Es war allerdings, es fiel das Wort Coup, also das Wort Putsch. Ne?
Wobei er
als Frage.
Genau, als Frage. Er hat das nochmal festgestellt, dass nicht erkennbar ist, welches Ziel steckt eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ist es ein Coup oder ist es einfach nur die Schaffung von Chaos? Mhm. Und da drin ist ja enthalten in dieser Schaffung von Chaos auch die Verzweiflung von großen Menschengruppen, die sich gar nicht mehr anders zu helfen wissen, als total durchzudrehen und dabei gleichzeitig sich noch zu versorgen, weil sie sonst gar keinen Zugang mehr zu einer Versorgung haben. So,
ja,
ne?
Ja, und dann hat er nochmal zwischendurch, also eben in dem Heimatland von Zuma, das sehr Zulu geprägt ist.
Durban, ne?
Das heißt, ich kann den
KwaZulu.
Ja, so heißt es.
Ja.
Da hat er nochmal erwähnt, dass es auch eine ethnische Komponente in der Gegend
gibt. Genau, und die gab es schon immer. Also die gibt es auch während der Zeit der Apartheid und die ist damals von der Apartheid-Regierung ganz geschickt ausgenutzt worden. Es gab Zulu-Organisationen, die explizit sich geweigert haben, in einer Einheitsfront mitzuwirken und schon damals gab es Morde gegen ANC-Leute aus diesen Kreisen, nenne ich das mal. Ne? Also das Ausspielen einer ethnischen Karte, das spricht dafür, dass es eine organisierte Kraft auf jeden Fall in dem gibt, was dort jetzt gerade passiert. Das würde ich mir mal anmaßen, von hier aus auch schon mal zu beurteilen. So, weil das, ich bin nochmal auch sehr wach geworden, als er den Vergleich zu Simbabwe gezogen hat. Wir wissen, dass in Simbabwe auch eine Tragödie stattgefunden hat, nach der Entkolonialisierung, die dann auch nicht wirklich eine werden konnte. Und er hat ja auch andere Beispiele genannt, ne? Wie Algerien hat er genannt, ich weiß, hat er auch Ghana genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Hat Beispiele genannt, wie quasi örtliche oder regionale Autokratien entstehen aus ehemaligen Befreiungsbewegungen heraus. Und das ist ja auch, also dass er diesen Vergleich gezogen hat, das hat, das ist wirklich sehr traurig, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss kommen muss, dass das in Südafrika gerade ja, passiert ist, unter Zuma passiert ist. Was ja uns auch darauf verweist, wir haben nicht wirklich beobachtet, außer ein paar oberflächliche Events und Ereignisse, aber wir haben den Prozess dort ja überhaupt nicht beobachtet über die Jahre, ne? Sondern immer dieses Ding, die man, was man so hat als weiße Linke, sage ich mal, behaupte ich mal, dass man sich dann doch an der Tradition dieses heroischen Freiheitskampfes festhält und eigentlich damit die Hoffnung als Automatismus verbindet, dass das jetzt in eine gute Zukunft geht, weil das vorherige Regime gestürzt ist. So, ne?
Ja, ich hab's ein paar Dinge natürlich gehört von da. Das ist natürlich rasend interessant, ist diese sehr schwer auszusprechende Bewegung Abalali Basem Njondolo. Shack Dwellers Movement, wie uns Richard sagte, 100.000 Mitglieder, die aber auch immer wieder angegriffen werden vom Staat. Also insbesondere kriegen die so Mordvorwürfe angehängt. Anscheinend, das war ja auch seine Bemerkung, das kann sehr helfen, wenn es dann Unterstützung aus dem Ausland gibt, weil bei so Kriminellen, also bei echten Verbrechen sozusagen, Kapitalverbrechen, die gelten dann nicht als politische Verbrechen und dann ziehen sich die ganzen NGOs in Südafrika zurück und dürfen das nicht unterstützen mit Geld, die anwaltlichen Verteidigung. Und da scheinen wohl deutsche Genossinnen und Genossen eingesprungen zu sein. Gute Menschen, die da Geld runtergeschickt haben. Und tatsächlich hat das Gericht das wohl in der dann auch schon bevor der eigentlich Fall losging, die Leute freigesprochen. Aber er sagt auch, diese Organisationen waren jetzt im Moment genauso wenig wie die Gewerkschaften, von denen er auch gesagt hat, dass sie in den letzten 10 Jahren angefangen haben, sich gegen den ANC und Zuma zu richten. Die waren nicht in der Lage, jetzt in dieser Situation irgendwie eine linke, interessante Alternative zu bilden, die jetzt irgendwie wählbar oder so die Option sein kann für die Leute. Ja,
das war für mich auch ein interessanter Moment, diese Passivierung der herkömmlichen linken Strukturen. Ne?
Also ich glaube, das Shack Dwellers Movement ist keine herkömmliche Struktur. Das ist eine äußerst ungewöhnliche, glaube ich, sehr zukunftsweisende Struktur. Ja.
Darauf wollte ich gar nicht auf das Wort der Entstehung und der Geschichte wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eher, das scheint eine Paralysierung zu sein angesichts der Situation, zunächst mal überhaupt wahrzunehmen, dass da gerade was richtig krass ist. Und dann dürfen wir ja nicht vergessen, das passiert alles in Corona-Zeiten. In denen, das hat er ja auch geschildert, in der ersten Welle bereits sind 3 Millionen Arbeitslose die Folge gewesen. Und wir wissen ja hier, wie uns das getroffen hat, wie wir sozusagen über Nacht uns auf ganz neue Bedingungen einzustellen hatten und so, ne?
Ja, ja.
Und wenn man sich das dann noch unter Armutsbedingungen vorstellt, und zwar nicht nur Segmente von Armut, sondern flächendeckend, dann kann man sich schon vorstellen, dass da erstmal so ein Schockmoment und Zeit gebraucht wird und so. Ne?
Wenn man ehrlich ist, sortiert sich ja die Linke in Deutschland unter wesentlich leichteren Bedingungen noch sehr selbst, ja, und ist noch nicht in der Lage, zum Beispiel auch auf die tatsächliche ausgenutzte Situation hier im Sinne von, der Staat spielt da ja schon jetzt so langsam seine Karten irgendwie
der
aus.
Der Staat auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles, was man als Neofaschismus zu begreifen hat, ne? Das ist, da sind wir teilweise auch, würde ich sagen, paralysiert und sozusagen nur für den Moment, aber nicht für eine langfristige Perspektive handlungsfähig. Ich fand in dem Kontext bei ihm dann auf jeden Fall aber auch interessant, dass er nicht nur das beschreibt, sondern er beschreibt auch neue Selbstorganisationsmomente.
Richtig,
jetzt ganz zum Schluss.
Ganz aktuell, ne? Aus den letzten 2 Tagen, sagt er.
Ja.
Das ist super interessant, weil also diese Organisationen haben schon sich warnend geäußert, weil es anti-indische Ausschreitungen insbesondere gab. Und hat dann jetzt erwähnt, dass es sozusagen aber super auf super lokaler Ebene dann erste Selbstorganisationsversuche einer Selbsthilfe so in diesem Wahnsinn jetzt zu geben scheint.
Ja.
In seinem Text hat er ja schon beschrieben, dass es so Ansätze gab, die auch so Richtung Bürgerwehr gingen, die teilweise auch nicht durchgängig, aber teilweise kann man sich natürlich vorstellen, in der Situation auch gleich wieder rechte Tendenzen da drin hatten.
Ja.
Aber die waren nicht automatisch sozusagen. Da scheint sich jetzt was anderes auch zu bilden.
Mhm.
Das ist natürlich sehr positiv.
Ja.
Ja, er hat uns, aber das ist natürlich ein ganz kleines Lichtchen, wenn man sich diese Dimension des Aufstandes dort oder des Hungeraufstands dort anguckt.
Ja, ja.
Er hat uns 2 Webseiten genannt. Ich finde, die sollten wir unserem Publikum vorenthalten.
Auf jeden Fall, ihr habt euch an den Geräten zu Hause oder wo ihr seid, schon einen ganz traditionellen Kugelschreiber und ein ganz traditionell weißes Blatt hingelegt.
Oder ihr holt euer Smartphone raus und probiert das einfach mal aus. Also er hat uns die Webseite von diesem sehr schwer auszusprechenden neuen Organisation Abalali Basim Jondolo empfohlen. Und die Webseite von denen ist sehr viel einfacher. Die heißt nämlich nur Abalali. Die kann ich jetzt mal buchstabieren, das ist abahalali.org. Abalali.org.
Mach
und die ist auf
mal,
Englisch.
Ja, mach doch nochmal die Buchstabierung.
Das ist abahalali.org. Ja, und die ist auf Englisch verfasst und da kann man sozusagen ganz direkt die Stimme dieser super interessanten Basisorganisation. Und dann gibt es eine 2. Webseite, auf der Richard selber schreibt. Die sieht eher wie so ein gut aufgeräumtes News-Outlet aus. Ist sehr schön. Die heißt New Frame, neuer Rahmen. Und zwar, wie im Englischen, New Frame, newframe.com.
Hm.
Newframe.com.
Ja.
Ja, da findet man auch Texte auf Englisch über die Situation, gerade die explodierende Situation in Südafrika, und die veröffentlichen täglich.
Ja, täglich.
Etwas.
Ja.
Ja.
Du bist ja aufmerksam geworden über ein Post, welches Richard gemacht hatte.
Mhm.
Das liegt hier vor uns. Du hast das automatisch übersetzt.
Yep, aber gecheckt.
Gecheckt automatisch übersetzt. Und der hat 13 Punkte und 5 Fragen, dieser Text. Und mein Vorschlag, Christoph, wäre, dass dieser Text auf der Hamburger Recht auf Stadtseite erscheint. Ich weiß ja nicht, ob das dort die Möglichkeit gibt. Und dann würden wir das über die FSK-Homepage wahrscheinlich verlinken können.
Aha.
Aber ich finde, die Präsenz gehört erstmal dem Recht auf Stadtnetzwerk.
Ja gut, das können wir versuchen. Ich glaube, das
kann man ja auf Englisch und auf Deutsch dann auch machen.
Also wenn ihr auf Facebook seid, müsst ihr einfach versuchen, Richard Pithaus zu folgen.
Ja, aber Facebook wollen wir doch nicht jetzt hier wirklich. Ach so. Alternativ zum Recht auf Stadtnetzwerk. Böse, ne? Das geht gar nicht um böse, sondern.
Du hast total recht.
Das ist ja gleichzeitig auch sowas wie eine politische Verlinkung, wenn das beim Recht auf Stadtnetzwerk erscheint.
Du hast total recht. Ich versuche mich drum zu kümmern.
Cool. Cool. Und ich würde vielleicht gerne noch auf einen inhaltlichen Punkt auch kommen. Mhm. Neben einem, der mir jetzt vorhin entfallen war. Wenn wir eine Mischung eines Hungeraufstandes haben militärisch untersetzten politischen Interessen, dann spricht eigentlich ganz viel dafür, dass diese ganzen Sabotageakte, die eben nicht der unmittelbaren Versorgung von Menschen dienen, sondern eher das Gegenteil, sowas wie eine Funktion der Befeuerung eines Systemzusammenbruches sozusagen haben. Ein politisches Konzept außer Zerstörung des Bestehenden und Errichtung einer, ich nenne es mal, konterrevolutionären Diktatur ist darin ja gar nicht erkennbar. So. Aber das sind jetzt schon weitgreifende Worte. Und ein anderer Punkt ist mir bei Richard en passant aufgefallen, nämlich er spricht davon, dass in den neuen Organisierungen die Frauen sehr stark sind. Das haben wir gar nicht weiter ausgeführt mit ihm zusammen.
Stimmt.
Und das erinnert mich auch an frühere Berichte aus dem Anti-Apartheid-Kampf in Südafrika selber, wenn es darum ging, die großen Streikbewegungen und auch nach dem Soweto-Aufstand in den 70er Jahren, aber die Streikbewegungen Mitte der 80er Jahre, das war gestützt auf tiefe, tiefe soziale Netzwerke in den Wohngebieten und in den Betrieben, soweit das in den Betrieben möglich war, aber überhaupt so in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich bei dem Interview doch noch wieder so einen Hoffnungszipfel dann doch auch mit rausgenommen. So, ne? Weil dieser große Streik 1985 hat das Ende der Apartheid eingeleitet. Und dieser Streik war nur möglich über die tiefe Vernetzung der Widerstandsorganisationen und des Widerstandes im ganzen Land und in der ganzen Bevölkerung so.
Also die Geschichte ist mit Sicherheit da jetzt gerade alles andere als entschieden. Das sind ja schon unglaublich viele bewusste Leute, die da in Südafrika rumlaufen.
Ja.
Ich kenne irgendwie keinen, der das gerade gut findet, was da passiert. Ja. Ich kenne einige, die das richtig schlimm finden. Nee, die Geschichte ist erstens nie zu Ende. und zweitens, die Tatsache, dass so eine Organisation innerhalb von 10 Jahren so gigantisch groß wird, ohne dass wir das hier jetzt so merken, eine fortschrittliche Organisation.
Ja.
Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass vorher auch was da war. Ne? Und dass da der ANC einen Weg gegangen ist, den einfach die Leute in sehr großem Teil anscheinend nicht weiter mitgehen wollen. Und ein sich wehrendes Regime oder auch wenn es nur ein Racket ist, ein kriminelles Racket, was sozusagen der Partei kontrollieren konnte und Teile des Staates übernommen hat, das kann natürlich unglaublich gefährlich werden, das sieht man jetzt.
Ne? Das sieht man,
und,
ja. Ja, und das war auch die Parallele zu Simbabwe, ne? Die so schrecklich klingt. Christoph, ich möchte dir sehr danken für die Publikation, die dazu geführt hat, dass du heute mit uns hier im Studio sitzt und wir dieses Gespräch nach Südafrika.
Ja, das ist ja fein. Man denkt ja immer, so diese Facebook-Sachen puffen total, ne? Und ich war doch sehr, mir war da was dran gelegen, weil der so eine schöne grundsätzlichen Text daraus gehauen hat, das ein bisschen weiter zu verbreiten. Und ja, toll.